Neo Mobility Podcast. Ich bin Juliane Schleicher und gebe in der Pink Network Edition automobilen Powerfrauen, erfolgreichen Autohaus, Unternehmerinnen und Expertinnen eine Stimme und ihre eigene Bühne. Für mehr Sichtbarkeit für alle ambitionierten Frauen unserer Branche.
Dieser Podcast wird unterstützt von Carbor Deutschland. Wir sind das führende Autoportal für Neuwagen mit mehr als über 2500 Partnern im Autohandel. Die Website carbor.de hat jeden Monat über 4 Millionen Besuche mit mehr als 500.000 Autokonfigurationen. Die Mission unseres Münchner Scale-Ups, Autokauf und Leasing für Kunden, Hersteller und natürlich die Händler einfacher und messbarer zu machen.
Willkommen zu einer neuen Folge des Neo Mobility Podcast, der Pink Network Edition, powered by Carbau Deutschland. In dieser Ausgabe habe ich eine nicht nur für mich wahre Branchenikone ans Mikrofon eingeladen, Imelda Labbé. Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Automobilindustrie, darunter Führungspositionen bei Opel, General Motors, Skoda und Volkswagen, hat sie die Branche aus nahezu jeder Perspektive erlebt und gestaltet. Seit Dezember 2024 steht sie als Präsidentin des VDIK an der Spitze eines der wichtigsten Industrieverbände. Guten Morgen, liebe Frau Labbé.
Guten Morgen, Frau Schleicher.
Frau Labbé, heute sprechen wir ein bisschen über Ihre für mich beeindruckende Karriere, die Herausforderungen und Chancen der Automobilbranche, die Rolle des VDIK in Zeiten des Wandels und über ein Thema, das uns beiden, glaube ich, besonders am Herzen liegt, die Diversität in der transformierenden Automobilindustrie. Ihre Karriere ist sehr beeindruckend, aber was waren denn Ihre prägendsten Stationen in Ihrem beruflichen Werdegang und gab es eigentlich einen alternativen Berufsweg oder stand schon immer fest, okay, ich will in die Autobranche?
Ich fange mal mit der letzten Frage an. Also Alternative war für mich immer irgendwas, was mit Reisen, mit Menschen und mit Sprachen zu tun hat. Also ich wollte eigentlich in den Tourismus und hätte mir nie erträumen gewagt, dass der Weg in die Automobilbranche tatsächlich all diese Aspekte und noch ganz viele andere abdeckt. Also insofern habe ich da schon meine Traumbestimmung gefunden. Was hat mich geprägt? Wichtig war für mich eigentlich immer, was Neues zu wagen. Ich habe oft den Schritt in andere Bereiche gewagt. Ich bin vom Vertrieb nach After Sales. Ich bin von After Sales in die Qualitätsleitung eines Produktionswerkes gewechselt. Das war für mich ein Riesenkulturschock. Und ich habe auch die Unternehmen gewechselt. Ich bin vom GM-Konzern in den Volkswagen-Konzern gewechselt. Völlig andere Kultur, neue Umgebung. Und ich glaube, dass sich einlassen auf Veränderung und die Neugier ist eigentlich so das ganz Entscheidende für einen Berufsweg. Zumindest war das für mich das, was mich eigentlich immer bereichert hat. Und das ist jetzt auch das, was mich beim VDEK bereichert, weil auch das ist jetzt nochmal ein Schritt in eine Umgebung, die mir vollkommen neu ist.
Können Sie ganz kurz was zu Ihrer beruflichen Vita noch sagen?
Ja, ich war 25 Jahre bei General Motors, insbesondere bei Opel, bin dort aufgewachsen nach einem betriebsinternen dualen Studium, habe ganz viel Aftersales gemacht, wirklich von allen Facetten, am Ende den europäischen Aftersales auch geleitet und dann nach der Insolvenz von GM die Marke Opel in Deutschland geleitet, für mich ganz bestimmend und eine Riesenaufgabe. Dort den Handel wieder zu motivieren und den Marktanteil zu stabilisieren. Ich bin danach dann in 2013 zu Skoda gewechselt, durfte den deutschen Markt leiten und Deutschland dann auf die Volumenspur setzen. Volumenhersteller vom kleinen Importeur werden. Große Aufgabe, tolle Sache mit dem Skoda-Team und hervorragenden Produkten. Durfte den globalen Aftersales dann von Volkswagen für alle Marken leiten, weltweit. Und dann bin ich in den Vorstand von der Marke Volkswagen gewechselt und habe dort als Vertriebsvorständin die Verantwortung für Sales, Marketing und Aftersales übernommen, bevor ich jetzt im Dezember zum VDEK gewechselt bin.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Und was waren für Sie die größten Herausforderungen? Weil es sind ja doch sehr verschiedene Positionen auch gewesen.
Die größte Herausforderung war immer dann, wenn eine Transformation anstand. Also das war in meiner After-Sales-Geschichte bei Opel, haben wir mal das Teilegeschäft komplett auf neue Füße gestellt, vom Großhändlergeschäft und zweistufigen Geschäft in eine einstufige Struktur. Neue Struktur, neue Verträge, neue Konditionen, neue IT, alles auf einen Schlag. Das war damals sehr mutig, hat mich sehr geprägt. Das Gleiche auch bei Skoda, dieser Wechsel auf den Volumenhersteller, Riesenveränderungen in der Marke, in der Gesamtaufstellung. Und so war es dann bei Volkswagen im Vorstand, der Refokus auf die Love-Brand Volkswagen, die Ikonen der Vergangenheit, Abkehr von spezifischem Elektrodesign für Elektrofahrzeuge. Auch das eigentlich nochmal ein Kulturschock, eine radikale Veränderung. Aber eigentlich ist das auch genau das, was mich ausmacht, was mir Spaß macht, solche Dinge zu begleiten, die Impulse zu setzen und dann vor allem mit dem Team zu feiern, wenn es am Ende geklappt hat.
Jetzt sind Sie ja seit Dezember Präsidentin des VDIK, eines der größten Branchenverbände, den meisten bekannt. Aber wie ist der VDIK aufgestellt und wessen Interessen vertritt er? Vielleicht können Sie da einfach noch mal so ein bisschen Aufklärung betreiben.
Ja, der VDIK vertritt die Interessen der internationalen Kfz-Hersteller. Was heißt das? Das sind alle die Automobilhersteller, die in Deutschland vertreiben, aber in Deutschland keine Produktion haben. Und Sie können sich vorstellen, das sind natürlich sehr, sehr viele von den Japanern, Koreanern, aber auch Töchtern des Volkswagen-Konzerns wie Skoda und Seat Cupra, die Franzosen und jetzt natürlich auch zunehmend chinesische Hersteller. Das heißt, der VDIK steht für fast die Hälfte des deutschen automobilen Zulassungsvolumens. Insofern eine wichtige Stimme in der Gestaltung der Transformation. Und was macht der VDIK? Er vertritt die Interessen dieser Hersteller hinsichtlich dessen, was im deutschen Wirtschaftsstandort notwendig ist, um erfolgreich Automobilvertrieb zu machen, aber auch Service und natürlich damit auch die Interessen der Händler, die an diesen vielen Marken hängen.
Und arbeiten Sie da auch eng mit dem VDA zusammen oder läuft das so parallel?
Absolut. Frau Müller und ich verstehen uns gut und das ist auch gut so für die Branche. Ich glaube, wir sind komplementär. Frau Müller kennt die Politikszene in- und auswendig. Hervorragende Kontakte. Ich komme aus der Industrie. Gemeinsam haben wir eigentlich fast alle Themen besetzt in unseren Programmen. Es gibt fast überhaupt keine Differenzen hinsichtlich der Themen, die jetzt in der Transformation adressiert werden müssen. Und deshalb haben wir miteinander ganz klar das Verständnis, dass wir gemeinsam stärker sind und genauso treten wir auch auf.
Und der dritte im Bunde ist natürlich dann am Ende der ZTK auch mit Arne Joswig und seinem Team. Und ich glaube, was ich so mitbekomme, auch in den letzten Wochen, Monaten sind die drei Verbände zusammen mittlerweile sehr stark und sehr präsent auch.
Absolut. Wir sind eng vernetzt mit Arne Joswig als Ex-Opel-Händler natürlich auch persönlich sehr intensiv vernetzt. Wir haben gleiche Interessen und deshalb sorgen wir dafür, dass unsere Botschaften klar sind, präzise formuliert und wir alle die gleichen Botschaften setzen, denn durch den Wiederholungseffekt zielen wir Wirkung und genau das ist unser gemeinsames Ziel.
Und die Branche, wie wir wissen, sind ja viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, viele Vertreter, eine große Gruppe.
Genau so ist es.
Und was hat Sie denn motiviert, die Position der VDIK Präsidentin zu übernehmen und welche Ziele und Schwerpunkte haben Sie sich denn für Ihre Amtszeit gesetzt?
Ja, ich bin bei Volkswagen aus persönlichen, familiären Gründen ausgeschieden, weil ich dafür mehr Zeit brauche. Ich wollte aber auf keinen Fall aus der Automobilindustrie vollständig aussteigen und somit ist der VDIK für mich natürlich eine ganz besondere und perfekt geschnittene Heimat. Ich bleibe in der Branche dabei, ich kann Dinge mitgestalten, ich kann meine Erfahrungen einbringen, ich kann die vielen Menschen, die mir über die vielen Jahre ans Herz gewachsen sind, regelmäßig wieder treffen. Das ist hervorragend, macht viel Spaß. Ja, und zum anderen, wie gesagt, ist es auch jetzt nochmal was ganz Neues, was mich motiviert hat, ist wirklich zu verstehen, wie politische Meinungsbildung geht, wie auch der Dialog mit den Entscheidern sowohl in Brüssel als auch in der Politik in Berlin läuft. Und da lerne ich jeden Tag spannende Dinge dazu.
Ja, das glaube ich. Und auch da hilft ein großes Netzwerk, was Sie ja haben über die vielen, vielen Jahre. Viele Branchenbegleiter, die Sie kennen und mit denen Sie in engem Austausch stehen. Ich glaube, das hilft in so einer Position sicherlich auch.
Carwow macht Autokauf und Leasing einfacher und effizienter. Unser Autoportal bietet mehr als 500 Modelle von über 40 Marken. Die größten Autohandelsgruppen Deutschlands sind schon dabei. Und ihr?
Die Automobilindustrie befindet sich durch Elektromobilität, Konsolidierung, neue Mobilitätskonzepte in einer Phase des Wandels, wie wir alle wissen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung und welche Chancen und Risiken sehen Sie für die internationalen Hersteller, vor allem in Deutschland und Europa?
Ja, wir haben aktuell eigentlich zwei zentrale Themen. Auf der einen Seite natürlich die Transformation der Antriebstechnologie, jetzt ganz kurzfristig. Und wir haben das Thema Wirtschaftsliberalität, insbesondere angesichts der politischen Rahmenbedingungen, insbesondere durch die neue Administration in den USA. Zu der Transformation glaube ich persönlich, dass das wichtig ist für die Umwelt ist. Dazu stehen wir auch im VDEK. Man aber diese Transformation so gestalten muss, dass der Kunde im Prinzip auch die Geschwindigkeit mit definiert. Und da sehen wir im Moment auch viele Ansatzpunkte, wo wir als Verband einschreiten müssen und auch die Dinge nochmal klarlegen müssen. Wir können zum Beispiel keine Ziele für die CO2-Transformation akzeptieren, die dann, wenn man sie nicht erfüllt, auch zu Strafzöllen führt, wenn gleichzeitig die Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden und die Kundennachfrage zum Beispiel nach Elektromobilität nicht auf diesem Niveau gegeben ist. Da müssen wir dafür sorgen, dass wir Infrastruktur bauen, dass die Strompreise leistbar sind und dann eben auch entsprechend hochfahren. Dazu stehen wir auch. Hinsichtlich des Wirtschaftsstandorts, ja natürlich, wir haben die internationalen Hersteller. Wir glauben daran, dass Zölle immer Wirtschaftsentwicklung behindern, egal in welche Richtung. Und wir setzen uns sehr dafür ein, dass man diese Entwicklung, die wir im Moment als sehr besorgniserregend bewerten, eindämmt mit dem Glauben daran, dass in der Wirtschaft der freie Wettbewerb das Entscheidende ist und auch das erfolgsversprechende Konzept ist. Da gibt es im Moment natürlich, wie wir wissen, unheimlich viel zu tun.
Ja, das stimmt. Wir sprachen ganz kurz die chinesischen Hersteller an, die ja auch schon zum Teil in ihrem Verband Mitglieder sind oder sein werden. Wie wird das so grundsätzlich auch von den anderen Mitgliedern bewertet?
Sehr konstruktiv, denn wir haben alle die gleichen Ziele. Ganz egal, aus welcher Nation unsere Mitglieder kommen. Sie alle wollen im deutschen Markt erfolgreich sein. Sie alle brauchen wettbewerbsfähige und wettbewerbsstimulierende Rahmenbedingungen und sie brauchen Kundennachfrage. Insofern eint uns hier vieles und wir sind offen für alle die, die am Standort hier kundenorientiert wirtschaften wollen. Und insofern ist das ein sehr konstruktives Miteinander.
Und wie beeinflussen die aktuellen Veränderungen in unserer Branche die Beziehung zwischen Herstellern und Händlern aus Ihrer Sicht? Und welche Rolle spielt denn Ihr Verband auch so ein bisschen zur Pflege dieser Beziehung?
Ich habe traditionell eine sehr starke Händlernähe. Ich war dem Handel in allem, was ich bisher gemacht habe, immer sehr nahe, weil ich persönlich ganz fest daran glaube, dass am Ende der Kunde immer über den Erfolg eines Automobilherstellers entscheidet. Und der Handel ist nun mal das Bindeglied zum Kunden. Natürlich gab es aufgrund der Elektrifizierung, aber auch der Digitalisierung, der Transparenz im Internet und auch dem Druck auf die Margen Konzepte mit neuen Vertriebssystemen, Direktverkauf, Agentur, echte, unechte, also viele neue Dinge, die getestet wurden, pilotiert, bewertet. Diese Initiativen wurden natürlich vom Handel kritisch aufgenommen. Immer, wenn irgendwas Neues kommt, wird es natürlich erstmal bewertet. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich diese Betrachtung jetzt wieder relativiert. Ich würde nicht sagen, dass diese neuen Konzepte auf lange Distanz nicht vielleicht doch irgendwann greifen. Aber eins ist ganz klar geworden und das ist allen unseren Mitgliedern klar. Der Handel ist ein ganz zentrales Bindeglied zum Kunden. Und alles, was wir tun, muss auch so ausgerichtet sein, dass der Handel erfolgreich dem Kunden Service bieten kann, aber auch Unterstützung bei der Entscheidung für das nächste Auto. Und so sehen wir beim Verband auch die Rolle des Handels. Und deshalb mache ich auch in dieser Verbandsrolle sehr viel. Ich höre in den Handel rein, weil ich dort viele Impulse bekomme, auch darüber, wie sich der Markt entwickelt, was notwendig ist, was Erfolg bringt. Und genau dieses Ohr am Kunden, das Ohr am Handel ist eigentlich das, was der Verband jetzt braucht, um dort, wo Entscheidungen getroffen werden, dann wirksam zu sein.
Also immer nah am Handel dran.
Genau.
Wie sehen Sie denn die zukünftige Entwicklung des Automobilmarktes in Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren, gerade für Ihre Vertreter?
Ja, aktuell stagnieren wir seit einigen Jahren jetzt nach Corona. Der Markt hat sich nicht mehr nach oben entwickelt auf Vor-Corona-Niveau. Und wir sehen auf absehbare Zeit auch hier keine massive Entwicklung nach oben. Was wir sehen, ist, dass aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Kunden ihre Fahrzeuge länger halten. Wir sehen, dass der Bestand an Fahrzeugen durchaus wächst, allerdings altert. Wir haben weniger neue Fahrzeuge und da sehen wir auch keine wirkliche Entspannung nach vorne. Und damit entsteht auch für den Handel sowie für die Hersteller ein Druck auf die After-Sales-Erträge, die Möglichkeiten, Kunden zu loyalisieren. Das heißt, schwierige Rahmenbedingungen, was Profitabilität betrifft. Wir sehen, dass Verbrenner jetzt zunehmend durch Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge ersetzt werden. Ich glaube, dieser Trend wird weiterhin anhalten und wir glauben auch an den Hochlauf der Elektromobilität, ganz klar. Insgesamt ist das Automobilgeschäft stabil. Und wir sehen jetzt auch auf den Messen, dass die Faszination am Auto nach wie vor gegeben ist. Und das macht mich sehr zuversichtlich. Die Drohgespenste, die in die Diskussion eingebracht wurden, hinsichtlich schwindendem Interesse am Fahrzeug, kein Interesse vielleicht an Elektromobilität, wird im Moment sehr stark widerlegt. Wir haben den letzten DAT-Report gesehen, ganz klare Signale Richtung Elektromobilität, aber vor allem auch Richtung Faszination Auto. Und jeder, der auf einer Automesse in letzter Zeit war, sei es in Brüssel, in Paris oder auch auf der Regionalmesse in Erfurt, sieht, wie begeistert die Menschen auf diese Messen kommen und sich am Auto auch wirklich begeistern können. Und das stimmt uns sehr zuversichtlich.
Ja, ich glaube, es ist, wie Sie sagen, weiterhin die ungebrochene Faszination am Auto gepaart mit dem Bedürfnis, aber natürlich nach individueller Mobilität, aber eben auch nachhaltiger Mobilität.
Genau.
Sie sind jetzt 35 Jahre in einer doch sehr männerlastigen Branche. Wie sehen Sie Ihre Position als Frau? War das immer eher ein Vorteil oder hatten Sie eventuell auch mit Vorurteilen im Laufe Ihrer Karriere zu kämpfen?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass der oder die erfolgreich ist, die sich engagiert, Kompetenz einbringt und mit Überzeugung für ihre Sache kämpft. Und das spielt meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Es geht rein um die Sache. Natürlich geht es auch um persönliche Verbindung, konstruktives Miteinander in Teams, Teamfähigkeit sowohl in der Führung als auch im Team mit den Mitarbeitern. Aber ich würde nie sagen, dass hier jetzt spezifische weibliche oder männliche Faktoren Ausschlag geben. Ich habe mich nie verstellt. Ich habe nie versucht, jemand anders zu sein. Ich bin, wie ich bin. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ich würde auch allen Frauen dringend raten, sich nicht auf irgendeine Rolle einzulassen, sondern einfach sich auf die Sache zu konzentrieren und für das Thema wirklich zu kämpfen. Natürlich ist eins klar, Erfolg geht nur mit dem entsprechenden Einsatz auch für die Sache. Aber auch das gilt für Frauen und Männer gleichermaßen.
Das stimmt. Jedoch, die Automobilwoche titelte kürzlich Rückfall auf eine weibliche Minimalbesetzung in der Automobilindustrie. Ist die Diversität nur ein Lippenbekenntnis? Wie sehen Sie das? Gibt es konkrete Maßnahmen, die Sie vielleicht auch ergreifen möchten, um die Sichtbarkeit und auch die Förderung von Frauen im Verband zu erhöhen? Oder wie kann die Branche denn insgesamt von stärkerer Diversität profitieren?
Meine Erfahrung ist, dass die Besetzung von hochkarätigen Positionen, Führungspositionen immer vom Pool der Kandidaten abhängt. Und wenn im Pool der Kandidaten, und das habe ich leider oft erleben müssen, nicht ausreichend Frauen sind, dann wird es natürlich auch schwierig, Positionen mit Frauen zu besetzen. Und wir haben ja auch oft erlebt, dass dann Besetzungen von außen erfolgen. So bin ich auch in den Volkswagen-Konzern gekommen. Das erfordert also in den Unternehmen, sicherlich auch in den Händlerbetrieben, dass man Frauen frühzeitig fördert, sodass sie sich die Qualifikation erarbeiten können, um dann hinterher Verantwortung zu übernehmen. Ich habe nie erlebt, dass Frauen, die stark sind, die gute Performance bringen, Ergebnisse vorweisen können, dann in irgendeiner Form blockiert werden. Kenne ich nicht. Habe ich auch selber nie erlebt. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch oft erleben, dass Frauen, insbesondere in der frühen Familienphase, sich die Frage stellen, mache ich weiter? Kann ich beides, Familie und Beruf, so unter einen Hut bringen, dass ich in meinem Job den vollen Einsatz bringen kann? Das ist eine persönliche Entscheidung. Die müssen auch Frauen und Männer gleichermaßen treffen. Wir haben oft erlebt, dass Frauen sich dann entschieden haben, Teilzeit zu arbeiten. Das ist auch okay. Aber ich muss schon sagen, es ist dann natürlich schon so, dass die Karriere nach oben nur dann funktioniert, wenn man Erfolge vorweisen kann, wenn man sich voll einsetzt und dann eben auch voll dabei ist. Das ist meine Erfahrung und ich denke, unsere Verantwortung für all die Frauen, die dann in entsprechende Positionen aufgerückt sind, ist, die Frauen, die sich genau diese Fragen stellen, zu ermutigen. Weil die allermeisten haben Kinder, haben es trotzdem geschafft und haben sich natürlich dann auch die entsprechende Unterstützung geholt aus Familie, Umfeld, wie auch immer. Und das sind Erfahrungen, die wir alle weitergeben können und Frauen ermutigen können, coachen können, auch in schwierigen Entscheidungsphasen einfach aus der Erfahrung heraus beraten können. Und da sehe ich meine Verantwortung und die Verantwortung nehme ich als Mentorin dann auch wahr.
Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Die Bedeutung von Netzwerken. Sind Sie eine Netzwerkerin und wie hat sich die Bedeutung von Networking im Businessumfeld über die Jahre auch verändert? Was konnten Sie beobachten?
Ich finde, Netzwerken ist absolut notwendig, insbesondere unter Frauen. Eigentlich gar nicht nur um das Thema, wie vereinbare ich Familie und Beruf zu diskutieren, sondern um einfach Chancen zu erkennen, über Inhalte zu diskutieren, auch zu sehen, wie man an Themen rangeht, sich Sparring einzuholen. Ich bin seit fast 20 Jahren jetzt im Generation CEO Netz, gestern Abend das letzte Treffen. Wir treffen uns regelmäßig, einfach um uns auszutauschen, um dann auch Ideen mal in geschützten Umfeldern zu diskutieren. Und natürlich informieren wir uns auch, was wo läuft. Und daraus ergeben sich auch für viele Frauen im Netzwerk dann wieder neue Chancen, sei es für neue Jobs, aber auch für Boardverantwortlichkeiten oder sonstige Themen. Das heißt, Netzwerken unter Frauen halte ich für absolut zielführend und ganz nebenbei macht es einen Riesenspaß. Auch dafür mache ich es. Ganz viele tolle Freundschaften mit Frauen, die ich anders nie im Leben kennengelernt hätte. Ja, und Netzwerken in der Firma ist definitiv notwendig. Gar nicht so im privaten Bereich, aber Netzwerken einfach sich persönlich kennenlernen, Verbindungen aufbauen, Verbindungen über viele Jahre zu halten, halte ich für sehr wichtig. Ich bin sehr stolz darauf und sehr dankbar, dass viele, mit denen ich in frühen Jahren bei Opel zusammengearbeitet habe, heute noch eng verbunden sind, wir eine gute Freundschaft miteinander pflegen. Und ich finde, das sind Dinge, die sehr stärken auf dem Weg durch die Industrie. Und zum anderen ist es natürlich auch so, man trifft sich immer wieder. Das macht Spaß, das ist wichtig und das gibt dann eben auch die entsprechende Kraft. Also Netzwerken unterm Strich absolut notwendig und nicht so zeitraubend, wie viele denken.
Das stimmt. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder, wenn wir unsere Pink Network-Treffen haben. Es ist unglaublich bereichernd, wie die Frauen sich austauschen untereinander, wie auch Freundschaften entstehen, wie man sich gegenseitig auch supportet. Und von daher bin ich da vollkommen d'accord mit Ihrer Meinung. Liebe Frau Labbé, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich weiß, sie ist immer knapp, deswegen also herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute Morgen genommen haben. Alles Liebe und viel Erfolg für das neue Jahr und Ihre Präsidentschaft.
Vielen Dank, Frau Schleicher.